Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.
Ho, 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 Holger.
Ho, 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 Jörni.
Holger, wir haben eine Weihnachtsfolge und jetzt, glaube ich, zwei Tage nach Weihnachten, wenn ihr das hier hört, wenn ihr uns pünktlich hört. Und wir wollen ein bisschen über Weihnachten sprechen, über die Traditionen, über unsere Geschichten, über Lieder, Essen, Fun Facts etc. blub, blub. Aber es ist noch ein besonderer Tag.
Ja, wir haben nämlich heute auf den Tag genau die Jubiläumsepisode, also heute vor einem Jahr kam unsere erste Episode Backstage Burner auf Sendung.
Das ist mal ein Applaus wert.
Yay.
Und noch immer sitzen wir am Schreibtisch mit zwei Mikros diesmal, obwohl wir gerade technische Probleme hatten und dachten, wir machen es wie in der Anfangszeit wieder nur mit einem Mikro. Aber ihr habt Glück, zwei. Aber wir kommen zurück zu Weihnachten. Holger, was war deine erste oder was sind deine ersten Erinnerungen an Weihnachten?
Meine ersten Erinnerungen an Weihnachten, da war ich so vielleicht 3 oder 4. Meine Eltern lebten damals in der schönen, schicken Mansardenwohnung, Altbau unterm Dach und ich konnte durch Schlüsselloch in das Wohnzimmer gucken, vom Kinderzimmer aus und hatte einen wunderbaren Blick auf den frisch geschmückten Weihnachtsbaum. Lametta hing schon dran und wartete darauf, dass meine Eltern die Wunderkerzen anzündeten und das Glöckchen läuteten, das uns signalisierte, dass jetzt alles bereitsteht zum Geschenke auspacken.
Yeah, Geschenke. Und da haben wir direkt zwei unabgesprochene Übereinstimmungen. Nämlich bei mir war es auch ein Blick durchs Schlüsselloch. Allerdings war es bei mir im Keller. Ich bin in den Keller geschlichen und habe dann durch die Tür der Werkstatt meines Vaters ein Puppenhaus gesehen, was er wohl für meine Schwester gebastelt hat, mit Licht und, keine Ahnung, 5 Etagen und so. Und da war ich total aufgeregt. Es war mega. Und auch bei uns war es so, wir mussten uns in die Kinderzimmer einschließen und auf das Glöckchen warten von meiner Mutter, die dann geklingelt hat, zum Geschenke auspacken.
Ihr müsstet euch einschließen.
Also ja, wir mussten die Türen tatsächlich zumachen.
Okay.
Ja. Weil natürlich, wir wussten nicht, wo die Geschenke in der Wohnung versteckt waren und dann liefen die halt im oberen Stockwerk immer rum und da durften wir nicht gucken und manchmal habe ich das Schlüsselloch gespingst, dann habe ich irgendwelche Füße und Trappel gesehen, was nach unten lief und dann, ja, je nachdem, wie schwer die Rücken gebeugt waren, wusste ich, bekam ein schweres oder ein nicht schweres Geschenk.
Und ich dachte, ihr musstet eingeschlossen werden. So.
Aber wann war denn bei euch immer Bescherung? Vor dem Essen, nach dem Essen, vor der Kirche, nach der Kirche?
Ja, es war so, erst gab es immer so, wir warten aufs Christkind, das war so das Fernsehprogramm der Öffentlich-Rechtlichen, die es damals ja nur gab und irgendwie wurde dann traditionell der Zauberer von Oz, das verzauberte Land, gezeigt. Dann gab es die Kindermette um 16.30 Uhr, die dauerte so ungefähr 45 Minuten. Und dann am 24. nach der Kindermette nach Hause kommen, noch kurz warten, bis eben die Geschenke unter Weihnachtsbaum drapiert waren, meine Mutter noch mit Essensvorbereitungen beschäftigt war. Und dann gab es die Bescherung vor dem Essen.
Vor dem Essen, das war bei uns auch so, weil irgendwie haben wir rausgefunden, die Kinder, die konzentrieren sich aufs Essen, sondern schaufeln alles rein und ja. Deshalb war es immer, ich finde das auch echt Folter, wenn man es nach dem Essen macht oder nach der Kirche, dann, ich meine, kannst du ja auf gar nichts konzentrieren.
Ich glaube, wir hatten es ein oder zweimal so, dass es erst Essen gab und dann Bescherung, aber ich glaube, aus dem von dir genannten Grund haben wir das dann auch wieder verändert, ja.
Ja, das ist doch Quatsch. Okay, man kann sich nachher auch nicht konzentrieren, weil man die ganze Zeit mit den Geschenken spielt, aber dann hatten die Eltern wenigstens Ruhe.
Genau.
Gucken wir mal ganz kurz am Anfang auf die Tradition, wir müssen es ja auch einordnen, ich meine, jeder weiß es, aber Weihnachten geht ja auf die Geburt Christi zurück und da hast du gesagt, wann ist denn überhaupt das Geburtsjahr von Jesus Christus?
Ja, da gehen so die Expertenmeinungen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen so zwischen 7 und 4 vor Christus, circa, also plus minus.
Mhm. Aber gefeiert wird es ja am 25. Dezember, also von den Christen. Das ist natürlich kein historischer Beweis, weil keiner genau weiß, wann Christus genau geboren ist. Also 24, 25, was weiß ich. Aber im 4. Jahrhundert wurde von der Kirche dieser 25. Dezember festgelegt. Und auch die Heiden feierten so ein sogenanntes Weihnachtsfest. Aber bei denen war das die Wintersonnenwende und die Wiederkehr des Lichtes so.
Was in Schweden ja immer noch als Lichtfest auch gefeiert wird, so, ja.
Nicht als Weihnachten, als Lichtfest?
Ja, die separieren das. Also Lichtfest ist dann, da prozessieren dann die Leute mit lustigen Kerzenkränzen, die sie auf dem Kopf tragen. Ja, und trinken dazu sehr starken Glühwein.
Ja, so wie man es in skandinavischen Ländern halt macht. Ja. Heute unbezahlbar, früher wahrscheinlich bezahlbarer als heute. Ja. Aber warum feiern wir eigentlich am 24., weißt du das?
Den Heiligen Abend.
Mhm. Weil der Tag mit einem Sonnenuntergang beginnt.
Mhm. Aha.
Also so ist halt die christliche Meinung. Aber in USA und UK ist es ja am 25., ne?
Ja, also da wird auch die Bescherung am 25. gemacht.
Was ich auch wieder, aber wenn man es so gewohnt ist, ist ja auch wurscht. In Japan, habe ich rausgesucht, gibt es diese Megatradition, ich weiß nicht, ob du die kennst, da hat sich eine Tradition etabliert, die heißt frittierte KFC, also KFC Hähncheneimer fressen. Die müssen vorbestellt werden und dann stürmen die diese Kentucky Fried Chicken Filialen, nehmen diese Hähncheneimer mit nach Hause und fressen ganz Weihnachten die frittierte Kram.
Wow, toll.
Ich find's mega.
Gibt's da keine Öfen, wo man irgendwelche Truthähne oder Gänsebraten reinstopfen kann oder Enten? Nee,
ich weiß nicht, wann das aufkam, aber irgendwann haben die gesagt, wir haben so wenig Zeit, weil die Japaner auch so viel arbeiten, glaube ich. Aber die haben wirklich dann diese Tradition, ja, irgendwer hat sie erfunden und dann, du kennst, weißt ja, wie es mit Tradition ist. Da sind wir Kölschen ja ganz groß drin. Und dann haben sie die frittierten Eimer eingeführt.
Herrlich.
Apropos Essen. Wie war das bei euch?
Also ganz früher gab's traditionell Forelle Blau.
Echt?
Ja, sehr lecker.
Fandst du die gut?
Ja, extrem lecker. Forelle Blau mit kleinen Kartoffelchen dazu. Und das war einfach, wenn der Duft von dem Sud, von der Forelle durch die Wohnung gezogen ist, war das dann immer schon ein ganz untrügliches Zeichen, dass es bald losgeht. Ich habe das geliebt. Dann gab es Schweineländchen später auch ganz oft, so mit
lecker.
Pilzsoße und Kroketten zum Heiligabend. Ich glaube, ganz, ganz, ganz selten mal Würstchen mit Kartoffelsalat.
Was ja eins der beliebtesten Essen der Deutschen ist.
Ja, aber ich glaube, das haben wir nur ein- oder zweimal gemacht, so an Heiligabend. Ansonsten Forelle Blau oder Schweineländchen.
Schweineländchen ist cool. Aber zur Forelle habe ich wirklich eine dämliche, nicht weihnachtliche Frage. Ich bestelle ja in Restaurants so gut wie gar keinen Fisch, weil ich nie davon satt werde. Wie viele Forellen habt ihr denn gegessen? Da ist doch überhaupt nichts dran.
Ah, du hast ja mehrere Forellen gehabt. Es gab noch ein bisschen Beilagen dazu. Und dadurch, dass er sowieso dann Weihnachtsteller mit Süßigkeiten, Plätzchen und so weiter voll gedeckt war, also satt ist da, sind da alle geworden.
Okay. ja, wir hatten traditionell immer Fondue jahrelang, bis uns dann irgendwann mal aufkam, dass es einfach Stunden dauert, bis man satt ist. Und wir wollten ja auch spielen und dann haben wir das Fondue irgendwie abgeschafft. Dann sind wir mal eine ganze Zeit lang zu Roastbeef. Dann hat meine Mutter beim Metzger so einen riesen Roastbeef geholt und das ganz langsam gegart. Das war richtig geil. Und ich glaube, dieses Jahr wollen wir, habe ich vorgeschlagen, also wir hatten jetzt auch jahrelang, weil die Familie jetzt so gewachsen ist mit Schwester und Kindern und bla. Und letzten Jahr immer habe ich immer Gulasch gemacht. Und jetzt wollen wir eine Feschpa-Platte machen.
Mhm.
Das heißt alles, weißt du so, wie du ins Brauhaus gehst, mit Würstchen und Roastbeef und dem ganzen Rotz, Oberstar.
Und Käse, ja.
Und Käse, so eine richtige Feschpa-Platte.
Nett, ja. Ah, Roastbeef, doch, das gab es, glaube ich, auch einmal oder so zu Heiligabend.
Ah, Roastbeef ist einfach geil, mit Bratkartoffeln.
Genau.
Aber es ist in Deutschland ja dieser Kartoffelsalat mit Würstchen, ist ja, der wird in 30%, also ein Drittel der Haushalte machen die Kartoffelsalat mit Würstchen. Und am ersten Weihnachtstag wird es dann bei den meisten halt feierlich mit Gans und Rotkohl und Klöße, Ente und so weiter und so fort.
Mhm.
Aber ein Freund hat mir erzählt, er hat das im Restaurant gesehen und das wird ja jetzt auch in vielen Restaurants so sein, die Gans kostet mittlerweile eine Portion 60 Euro.
Mhm.
Und nicht für fünf Personen, sondern für eine Person.
Mhm. Ja, ja. Also der Mann, der Koch aus der Braustelle, meinem zweiten Wohnzimmer, wie wir in der letzten Episode ja schon mal gehört haben, der hat mir mal gesagt, was dann so eine Gans im Einkauf kostet. Und der hatte früher auch immer Gänseessen gemacht, traditionell so im Dezember oder November auch schon. Mhm. Und das hat sich einfach nicht mehr gerechnet, weil der Einkaufspreis so abartig hochgegangen ist.
Echt?
Ja. Und deswegen kannst du dir das nicht mehr leisten. Also da bleibst du auch drauf sitzen, wenn du sowas anschaffst irgendwie für deinen gastronomischen Betrieb. Ja, Gänseessen.
In Österreich gibt's traditionell Wiener Schnitzel, Raclette und Vanillekipferl zum Dessert und in der Schweiz natürlich das Fondue, entweder Brühe mit Fleisch oder halt dieses geile Käsefondue. Mhm. Und in skandinavischen Ländern, neben dem Schnaps und dem starken Glühwein, haben sie so Reisbrei, wo sie immer so eine Mandel rein verstecken. Und wer die isst, der bekommt ein kleines Geschenk.
Genau.
Ja. Und Weihnachtsgebäck müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ne? Das ist halt das Einzige, was ich da cool finde, diese Lebkuchen, wusstest du, dass die früher als Kraftproviant für Reisende und Soldaten irgendwie kredenzt wurden?
Ja, na klar, das lag daran, weil da alles reingebacken wurde, was man da so hatte, getrocknete Früchte, also nichts mit Zucker oder so, und das war eben sehr lange haltbar.
Ne? Hatte und mega sättigend.
Ne? Sättigend und natürliche Konservierungsstoffe, ja, klasse. Ah, diesbezüglich in England gibt es natürlich noch schon die schöne Tradition des Christmas Puddings.
Was ist Christmas Pudding?
Mhm. Ja, schon Christmas Pudding. Der wird dann tatsächlich, also in dem Fall haben wir das dann aus der ersten Quelle immer bekommen, als unser Freund Barry noch am Leben war. Der hatte dann in Cambridge von den Studierenden, von der Fachschaft würde man da sagen, von der Fachschaft Archäologie, immer vorbestellt. Die machten dann, also stellt man sich vor, sieht aus wie so ein kleiner Mini-Gugelhupf, so ein bisschen. Die Masse erinnert ein bisschen an Lebkuchen. Mhm. Auch die Konsistenz, da ist reingebacken, getrocknete Pflaumen sind da drin, Zitronat, mhm. Orangeat. Und dann wird der in den Ofen rein, mit Brandy übergossen, und dann ist das durchgezogen, stundenlang von Brandy, und dann wird er auch flambiert, bevor du den dann aufteilst und verköstigst, und dann wird dann noch Vanillesoße drüber gegossen.
Krass.
Und da isst du ein Stück und bist danach
eine Woche satt.
Ja, wirklich sehr sättigend, aber es ist unglaublich lecker, sehr intensiv. Das ist traditioneller englischer Christmas Pudding.
Ich hasse Zitronat, aber es gibt doch noch so ein anderes englisches Gericht, das heißt doch auch Pudding, ist aber gar kein Pudding.
Ja, das ist dann so eine Art Pastete, manchmal noch mit Fleisch, Ragout gefüllt.
Wie heißt
so.
Das nochmal?
Das ist eine Pie, Christmas Pie.
Christmas Pie. Also USA... Natürlich Gingerbread und Cookies und bla bla, Panettone in Italien und Turron, Mandelnougat in Spanien. Aber die Weihnachtstradition, auch da muss ich mich durchwühlen, weil heute, ja, konzentrieren wir uns auf Geschenke und Christmas-Märkte. Aber die Tradition, weißt du, dass im ersten Jahrhundert Weihnachten fast überhaupt keine Rolle spielte?
Ja, ich glaube, es erst
in den ersten Jahrhunderten.
Ja, seit dem 5. Jahrhundert oder 6. Jahrhundert feiert man das, richtig?
Also ich habe gelesen, dass erst im Mittelalter sich Weihnachten irgendwie zum Volksfest entwickelte und davor spielt es halt überhaupt keine Rolle. Da war Ostern irgendwie wichtiger als Weihnachten. Die Geschenke, wir waren ja gerade bei den Geschenken. Diese Tradition in Island finde ich irgendwie ganz cool, die ich gelesen habe. Da gibt es eine Buchbescherung. Da schenkt man sich irgendwie Bücher und liest die sich vor an Heiligabend. Ich finde es cool.
Okay.
Also irgendwie. Also es ist nicht so cool wie eine Playstation, aber es ist doch eigentlich eine coole Tradition.
Stelle ich mir gerade vor, so Harry Potter 1 bis 6, und dann muss man sich alle durchlesen.
Wir treffen uns wieder am 4. Januar, wenn wir durch sind. Was hast du denn immer geschenkt bekommen?
Oh, Jesus, das weiß ich natürlich noch ganz genau. Also ich war immer sehr leicht zu beschenken, weil ich wusste immer ganz genau, was ich wollte.
Warst du so einer, der vorher so eine Wunschliste gemacht hat,
klar,
so vier Seiten?
Ja, nee, also es gab natürlich den klassischen Wunschzettel, oder dann bei uns gab es ein Spielwarengeschäft, das hieß Obletta, und es hatte auch immer einen ganzen Geschenke- bzw. Spielwarenkatalog, der dann immer, ja, in der Vorweihnachtszeit praktischerweise rausgelegt wurde, und da konntest du dann einfach ankreuzen, was du wolltest. War natürlich auch so völlig überteuerte Geschenke, so Tommy Electronics, die hatten Ende der 70er ihre ersten elektronischen Spiele, die kosteten dann damals auch schon so über 100 Mark oder so, batteriebetrieben oder mit Strom, mit lustigen elektronischen Effekten, das gab es damals natürlich noch nicht, aber ich wünschte mir sehr oft etwas von Dada, das war so ein Aufzieh Die Dada-Bahn mit Loopings.
Geil.
Und Kurven und Strecken. Davon hatte ich dann irgendwann 3 oder 4 Kisten mit Spezialloopings. Und das war immer klasse. Und natürlich dann Star Wars Spielsachen. Ich hatte und habe ich bis heute noch von den OG-Spielzeugsachen von Kenner die ganzen Raumschiffe von Star Wars, angefangen vom rasenden Falken, X-Wing Fighter, Snowspeeder, Ewok Dorf, die imperiale Fähre, tausende Figuren und so weiter.
Geil.
Und dann natürlich Rollenspiele, also das schwarze Auge, alles was es zum Thema Pen and Paper seit den frühen 80er Jahren gab, war dann für mich immer auf dem Wunschzettel.
Schwarze Auge hatte ich auch. Bei mir war es komischerweise mal wichtig, also klar, ich habe Gott sei Dank fast nie Anziehsachen geschenkt bekommen, wie es manche Leute bekommen.
Mm.
Socken, Pullover, habe ich meinen Eltern ganz schnell abgewöhnt. Was mir immer ganz wichtig war, ich brauchte immer ein Geschenk, womit ich beim Essen spielen konnte.
Krass.
Weil das Essen so langweilig war.
Hm.
Da saß du halt da blöd rum und dann, also irgendwas, entweder ein Buch oder irgendwas Elektronisches natürlich. Und dann kannst du das ganze Essen damit spielen und warst beschäftigt.
Das war bei uns Tabu. Also Essen war Essen und da Echt? Wurde auch alles, was an Geschenken damit zu tun hatte, weggelegt. Und man durfte dann wieder spielen, wenn das Essen fertig war.
Nee, wirklich?
Ja.
Also du hast die Bescherung und dann darfst du dir eine halbe Stunde die Geschenke angucken und dann wurde zum Essen gebeten und dann musstest du an den Tisch und warst aber dann die ganze Zeit wibbelig.
Ja, du konntest schon ein bisschen spielen so, ne? Und dann gab's Essen und das Essen dauerte jetzt auch nicht länger als, sag ich mal, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde und dann konntest du wieder zurück zu den neuen Spielsachen, zu den Geschenken, bis du dann deine Schuhe wieder anziehen musstest und Mantel einsteigen musstest zu der Christmette. Dann musstest du dann wieder in die Kirche gehen um 22 Uhr.
War das bei euch die Nachtmesse?
Das war die Nachtmesse. Und dann konnte man noch ein bisschen danach spielen, so vielleicht noch ein Stündchen, bis man dann ins Bett musste.
Ja. Ich glaube, das haben wir irgendwann, das haben wir auch mal eine Zeit lang gemacht, dass wir nicht mittags in die Messe gegangen sind, sondern wirklich dann abends nach dem Essen hat man nochmal gesagt, jetzt nochmal Mantel an. Dann sind wir nochmal in die Stadt gefahren. Heutzutage kann ich mir, weiß ich jetzt gar nicht, wer da gefahren ist überhaupt, nach dem ganzen Glühwein und Wein. Aber wir sind nochmal in die Stadt gefahren und dann in die Messe, was ich, glaube ich, am Anfang auch ganz spannend fand. Und dann war es dann irgendwie blöd.
Bei uns war es total praktisch, weil bei uns die Kirche 10 Minuten zu Fuß entfernt war.
Ah ja, gut, da kann man ja hinlaufen.
Ja, ja.
Gab es danach noch eine Kneipe irgendwie, wo man noch eingekehrt ist?
Nee, also ich meine, dadurch, dass, wenn wir noch von der Kindheit sprechen, das war so, dass man dann, ich war ja Messdiener, und die ganzen Freundinnen und Freunde von mir waren auch Messdienerinnen, Messdiener und man hat sich dann natürlich nach der Christmette oder auch nach der Kindermette noch ein bisschen draußen unterhalten, über die Geschenke unterhalten, was man bekommen hat und als wir dann älter wurden, nee, da war ich auch nicht so drauf, dass ich mit den Freunden dann noch abgehangen war. Ich bin nach Hause gegangen zu meinen Eltern, mein älterer Bruder, der ist dann mit seinen Freunden dann ab und zu mal noch rumgezogen, als der dann 18 war. Das fanden meine Eltern jetzt, glaube ich, nicht so dolle, dass der nicht mit nach Hause ging, sondern lieber mit seinen Freunden feiern wollte. Aber ich bin immer zu Hause geblieben, habe mit meinen Sachen gespielt.
Aber das ist ja auch eine Tradition, die bei mir leider ziemlich eingeschlafen ist, weil viele jetzt mit Kindern und so. Wir haben früher uns angewöhnt, dass wir am Heiligabend, es gibt ja Leute, die machen das nach der Bescherung und am Abend, wie du gesagt hast, dein Bruder, gehen die nochmal raus. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Nochmal in die Disco oder in die Kneipe. Wir hatten früher die Tradition, dass wir uns mittags in unserer Stammkneipe in Euskirchen im Hexenkessel mit den Jungs getroffen haben und haben da Karten gezockt. 3 Stunden oder so, bis uns Pitti der Wirt rausgeschmissen hat und kam dann um 17 Uhr oder so völlig betrunken bei meinen Eltern an und habe erstmal 2 Stunden gepennt bis zur Bescherung. Und irgendwann haben die dann mal gesagt, das ist jetzt nicht mehr so cool. Ein paar Mal sind wir dann auch wirklich nach der Bescherung auch dann mit Freunden nach Münstereifel noch auf die Burg oder in eine Kneipe und haben dann auch gefeiert. Das fand ich auch. Fand ich auch cool.
Nee, für mich war das immer für die Familie, also mit der Familie auch. Also da kamen dann halt immer noch manchmal Verwandtschaft noch am ersten oder am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich habe ja keine Großeltern gehabt. Ich hatte noch eine Großtante. Mhm. Die war dann noch da an Heiligabend oder auch am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber bei uns war so prinzipiell ganz traditionell konservativ Weihnachten das Fest der Familie.
Das ist cool. Ja, wir hatten keine Verwandtschaft. Und deshalb Großeltern. Aber das war bei uns halt immer so, die kamen halt nicht zu uns, sondern bei uns war es traditionell so, dass wir ersten Weihnachtstag Heiligabend, erst Heiligabend bei uns zu Hause und dann ging der Marathon los, den ja auch viele, den viele kennen. Ersten Weihnachtstag dann die ersten Großeltern und am zweiten Weihnachtstag die zweiten Großeltern, dann immer da gepennt und dann am dritten Weihnachtstag, also dann am 28. oder 27. dann wieder zurück nach Hause. Das war immer sehr. Für uns war es okay, weil wir bekamen dreimal Geschenke.
Ja, wow.
Eigentlich Abend erster und zweiter. Für meine Eltern war es, glaube ich, eher anstrengend. Kommen wir mal ganz kurz zu den Adventkerzen und zum Weihnachtsbaum, bevor wir zu einem großen Mysterium kommen. Advent, weißt du ja, was das heißt, ne?
Klar.
Ich nicht. Also ja. Ich wusste es vorher nicht, peinlicherweise.
Ja, Advent, ne? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt, so heißt die Ankunft des Herrn. Also richtig. Adventus bedeutet Ankunft, die Jahreszeit, in der sich die Christenheit auf die Geburt Jesu vorbereitet.
Ja, genau, das ist, heißt Ankunft. Und die vier Kerzen stehen für das Warten, Hoffnung und die Vorbereitung auf den Heiligabend. Und das Licht spielt da eine zentrale Rolle, weil es halt gegen die Dunkelheit und die Kälte ist. Aber woher kommt eigentlich der Weihnachtsbaum? Ich weiß nur, dass er im deutschsprachigen Raum erst im 16. Jahrhundert populär wurde und dann ganz früher mit diesen Äpfeln und Nüssen gehängt, behängt wurde. Aber die waren ja kein Schmuck. Die waren ja tatsächlich als Snack zwischendurch, ne, gedacht.
Stimmt, ja, allerdings. Vorher war es so, sagt zumindest die Enzyklopädie Britannica, der Schmuck durch immergrüne Bäume als Sinnbild des ewigen Lebens.
Oh.
Ja, die Römer, die haben den Baum mit Lorbeerzweigen auch begrenzt, interessanterweise.
Da kommt der Lorbeerkranz her.
Also noch nicht mit kleinen Geschenken oder nicht mit Süßigkeiten oder Äpfeln oder so, wie es dann später gemacht wurde.
Wir kommen zu einem ganz, ganz großen Mysterium, was, glaube ich, schon seit Jahrzehnten diskutiert wird. Das Geheimnis um den Coca-Cola-Weihnachtsmann. War Coca-Cola der Erfinder des Weihnachtsmannes?
Ja.
Nein.
Nein.
Jein.
Jein.
Den gab es schon vor Coca-Cola, diesen roten, fröhlichen, bärtigen Mann. Aber und die Illustration stammt tatsächlich von Thomas Nast aus den 80er, 60er Jahren. Aber Coca-Cola hat diesen Mann geprägt, weil er war ja schon immer rund, freundlich und rot-weiß, aber 1931 wurde in den Werbekampagnen eingestreut oder eingeführt von Coca-Cola und damals gezeichnet von Haddon Soundbloom. Und seitdem ist dieser Santa von Coca-Cola eingeführt, der Standard in fast allen westlichen Ländern.
Oh Mann.
Und in diesen Werbespots früher von Coca-Cola hat dieser rote, bärtige Mann, dieser gemütliche, auch wirklich noch Coca-Cola getrunken.
Mhm.
Auch diesen kleinen 0,2er Coca-Cola-Glasflaschen.
Mhm. Mit der Wespentaille.
Mit der Wespentaille. Und zwar die Begründung war, dass er damit Energie tankt, um die Geschenke auszuliefern.
Klar.
Ja.
Sicher. Und dann kamen die Trucks.
Und die sind ja nur wirklich echt auch weltweit bekannt. Ne? Also schon krass. Aber warum macht uns eigentlich Weihnachten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich finde Weihnachten ohne Partner und Partnerin schon sehr, weiß nicht, macht dich das fröhlich?
Ich bin das gewohnt, aber generell war Weihnachten auch immer nicht nur ein fröhliches Fest, es war ein bisschen mit Melancholie auch getränkt. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte keine Großeltern. Mhm. Meine Eltern waren beide schon sehr früh vollweise und dementsprechend meiner Mutter ging es auch besonders nahe immer an Weihnachten, die Erinnerung daran. Deswegen mochte sie auch gerne Spielsachen, alte Spielsachen und hat sich dann in ihrer Erwachsenenzeit die Kindheit versucht wieder ein bisschen zurückzuholen, weil sie halt eben das als Kind nicht so hatte. Und dass die Eltern dann nicht mehr da sind oder die Eltern nicht sehen können, dass man selber Kinder hat, ne, dass man jetzt selber Mutter oder selber Vater ist und dass sie ihre Eltern da einfach sehr vermisst haben.
Wie, sie hat sich Spielsachen gewünscht, oder
ja,
was? Ja,
meine Eltern, meine Mutter vor allen Dingen, die hatte sich sehr gerne Spielsachen gewünscht. Die hatte ein Faible für Puppen, für Aufziehspielzeug, für Blechspielzeug, für alles, was mit Puppenhäusern zu tun hatte. Die hatte dann auch zwei Zimmer später im Haus, die von oben bis unten voll waren mit, ja, Spielzeug, mit altem Spielzeug, das sie gesammelt hatte. Und dementsprechend war das Weihnachtsfest natürlich auch immer aus dem Grund ein ganz besonderes, ne? Für mich jetzt als Single, es macht mich jetzt nicht traurig, dass ich, wenn ich jetzt an Heiligabend niemanden habe, den ich in den Arm nehmen kann und abknutschen kann oder sonst was oder so. Ich bin das gewohnt, das ist jetzt nichts Neues für mich.
Aber das ist ja auch ein bisschen, also für Leute, deshalb gibt's ja auch diesen Weihnachtsblues, wenn Familie und Freunde entweder weit weg sind oder beschäftigt sind oder nicht da, dass man versucht an Weihnachten halt auch so, ja, Spieleabende zu machen, ne, und Freunde zu Freunden zu gehen oder Freunde einzuladen, und was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, wenn die alle Kinder haben und so und
ja,
zu allen Großeltern immer noch fahren müssen.
Ja, ich habe gemerkt, in Ehrenfeld bei mir, ein paar Kneipen haben tatsächlich auch an Heiligabend dann offen für die einsamen Seelen, die jetzt niemanden haben, mit dem sie feiern können, dass sie dann wenigstens sich noch an die Pferdetränke dran kleben können.
Ich glaube, die Kneipen sind aber auch gut besucht, ne? An Weihnachten.
Ich war letztes Jahr mal da kurz, da war schon ordentlich was los, ja. Also nett, freundlich, alle, also keiner hat sich irgendwie kaputt getrunken, alles war sehr zivilisiert und feierlich unterwegs.
Also klar kriegt man auch manchmal den Weihnachtsblues, aber das ist dann eher Stress, weil dieser gesellschaftliche Druck so hoch ist. Hast du den auch mal gehabt? Das perfekte Geschenk oder die perfekte Stimmung an Weihnachten oder diesen Stress durch Einkäufe und Erwartungen an diese Harmonie in der Familie. Du kennst das ja, bucklige Verwandtschaft, dass man die erfüllen muss.
Ah, das mit der buckligen Verwandtschaft habe ich ja eben nicht so. Ich weiß nur von meiner Mutter, die war immer sehr unter Strom gestanden, was sich dann halt auch regelmäßig entladen hat in den klassischen Tränen, die dann manchmal vergossen werden, wenn die Diskrepanz zwischen, ey, das ist das schönste Fest im Jahr und gleichzeitig auch mit dem größten nervlichen Aufwand verbunden, zu groß ist, dass sich das dann entlädt, weil meine Eltern haben wirklich immer versucht, für uns Kinder das perfekte Weihnachten zu machen, jedes Jahr. Das haben sie auch geschafft, egal wie viel Stress sie da immer über das Jahr hatten, weil die Weihnachtstage waren auch so eine der wenigen Gelegenheiten, wo sie mal wirklich so 2-3 Tage nichts zu tun hatten, wo sie keine Arbeit hatten. Und das war dann, glaube ich, eher der Grund, warum man sich da selber auch unter Druck gesetzt hat, zu sagen, das muss jetzt aber auch richtig besonders und richtig schön werden, von vorne bis hinten. Für mich ist so, wenn ich jetzt irgendwie Geschenke besorge, da sind die Leute, die Geschenke bekommen, in der Regel einfach zu erfreuen. Gibt es mittlerweile schon bei Neffen und Nichten die handelsüblichen Gutscheine für irgendwas, ob das für Kosmetika ist oder für Führerschein machen oder für irgendeine Tasche, die sich jemand besorgen will. Aber die Zeit der selbstgemachten Weihnachtsgeschenke, der selbstgebauten oder selbstgebastelten Weihnachtsgeschenke ist ja ein bisschen vorbei, glaube ich.
Ja, das ist, obwohl ich glaube, Eltern würden sich immer noch drüber freuen, irgendwie, oder Verwandte oder irgendwas über selbstgebasteltes, einen selbstgebastelten Fotokalender oder sowas.
Ja, genau, das ist auch sehr, sehr innen, ja, genau, die Fotokalender.
Aber es ist ja auch so, dass, wenn alle zusammenkommen an Weihnachten, dass dann mit genügend Alkohol dann schon es eskalieren kann, weil dann die Probleme des Jahres manchmal aufeinander stoßen, ne? Und dann, ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater immer ausufernde Gespräche mit meiner Schwester hatte, was wird aus dir und was willst du mal beruflich machen, und dann hatte sie ihre Vorstellung, meine Eltern hatten ihre Vorstellung, und dann hat es dann regelmäßig gekracht, wo ich dann auf mein Zimmer bin und irgendwas gespielt habe. Aber das ist ja schon Tradition, dass es eigentlich Krach gibt manchmal, ne?
Also gab's bei uns nicht. Also es war so, dass, wie ich schon sagte, meine Mutter spielte sehr gerne. Und nach, gerade am ersten Weihnachtsfeiertag oder so, nach dem Essen, mein Vater hat sich dann manchmal ein bisschen auf die Couch gelegt zum Verdauungsnickerchen oder so. Und meine Mutter hat uns dann immer beglückt, indem sie mit uns gespielt hat. Also neue Spiele ausprobiert hat, die wir bekommen haben zu Weihnachten. Und das fand ich immer ganz wunderbar. Und eigentlich war eher Weihnachten so eine konfliktfreie Zeit, ganz klar zu sagen, jetzt ist Weihnachten, hier wird nicht gestritten, wir versuchen mal ein bisschen uns am Riemen zu reißen.
Ja, das ist bei uns auch seit Jahren eingekehrt, dass es wirklich auch stressfrei ist, tatsächlich bis aufs Kochen, was für so viele Leute dann in Stress. Deshalb gibt es bei uns auch die Vesperplatte.
Okay.
Wahrscheinlich. Oder gab's, wenn ihr das hier hört, dann gab's die ja schon. Ich hoffe, sie war gut. habt ihr Weihnachtslieder gesungen?
Jesus Christ, das ist ein Thema. Nicht nur das. Also ich habe ja dann mit 8 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen.
Stromgitarre?
Das noch nicht, das kam erst mit 16. Aber vorher hatte ich halt eine Gitarre mal gekriegt und dann eine größere Gitarre. Und die hat natürlich auch ordentlich Geld gekostet. Und ich war nicht immer so der fleißigste Gitarrenschüler. Und mein Vater hat dann mal drauf bestanden, ich glaube, als ich 14 war, dass ich Weihnachtslieder spielen sollte an Heiligabend. Und ich habe da auch ein Buch mit Weihnachtsliedern gehabt und hab die dann mir draufgezimmert. Das mochte ich nicht so gerne. Ich konnte die Lieder dann zwar spielen, aber mein Vater war da sehr streng und meinte so, du musst an Heiligabend ein paar Lieder spielen, sonst ist er richtig sauer, und das habe ich dann auch gemacht. Ansonsten wurde da jetzt selber nicht so viel gesungen, eher in der Verwandtschaft oder in der im Haushalt meiner Schwägerin. Die haben das dann immer traditionell so gemacht mit einem Apfelessen. Also Apfelschnitten essen und dann verschiedene Weihnachtslieder singen, und dann wurde frohe Weihnachten gewünscht und dann gab es Bescherungen.
Echt?
Ja.
Das gab es bei uns nicht. Ich höre das ja immer von vielen Menschen, dass die Kinder Weihnachtsgedichte aufsagen müssen oder Weihnachtslieder singen müssen. Dann sitzt die bucklige Verwandtschaft davor und applaudiert pflichtschuldig nach dem 26. Glühwein. Das gab es bei uns nie. Wir wurden nie dazu gezwungen. Das finde ich auch gut. Aber ich finde es auch schön, wenn ihr es gemacht habt.
Einmal, also danach auch nicht mehr, ich glaube.
danach kam die Stromgitarre und dann wurde AC/DC Weihnachtslook gespielt.
Ja, aber das war noch so ein Ding, die Musik, die da gespielt wurde. Es gab immer eine Platte mit einem Kinderchor. Ich weiß nicht, ob es die Regensburger Domspatzen waren oder so. Mhm. Die wurde traditionell immer zur Bescherung gespielt, was sich wunderbar verbunden hat mit dem Geruch von den Wunderkerzen und dem Licht und den Kerzen. Wir hatten ja damals auch wirklich noch richtige Kerzen auf dem Weihnachtsbaum. Und da gab es halt eben immer diese spezielle Platte, wo alle Weihnachtslieder von diesem Chor gesungen wurden. Das fand ich großartig. Das war das Allerbeste. Wenn da die erste halbe Stunde von der Platte durch war, habe ich mich schon wieder auf Weihnachten im nächsten Jahr gesehnt, weil das eines der größten, schönsten Momente war, diese Musik zu hören.
Aber du kannst die Platte ja auch innerhalb des Jahres auflegen.
Macht man das? Hörst du irgendwie Last Christmas von Wham irgendwie an Ostern?
Ja, von November bis zum 1. Januar hört man das überall, ja. Last Christmas.
Und ich habe auch dieses Jahr schon wieder den großen Preis nicht bekommen, weil es gibt ja immer das Spiel, versuche so lange wie möglich vor Last Christmas zu fliehen, dass du das nicht ins Ohr reinbekommst. Und es ist jedes Jahr ein Ding der Unmöglichkeit.
Von Wham, 1984 veröffentlicht und seit 2020 aber erst das erste Mal auf Platz 1 der UK-Charts, vorher nicht.
Ja, und wusstest du eigentlich, für welchen Anlass das Lied komponiert war?
Last Christmas?
Mhm.
Nein.
Es war nämlich nicht für Weihnachten, sondern für Ostern gedacht.
Ach.
Ja, es sollte ein Osterrelease geben. Aber dann haben die sich halt überlegt, ne, komm, machen wir doch ein Lied zu Weihnachten.
Das ist genau das gleiche wie mit Jingle Bells. Das ist ja auch kein Weihnachtslied, sondern wurde eigentlich für Thanksgiving geschrieben.
Aha.
Ja.
Okay.
Und Mariah Carey ist ja die Queen of Christmas, weil die jedes Jahr irgendwie Millionen scheffelt mit ihrem Song All I Want for Christmas is You.
Mhm.
Ja, also das ist das. Und neben Stille Nacht, eines der Lieder an Weihnachten. Und Stille Nacht war ja irgendwie 1818 in Österreich, wurde das geschrieben.
Ja.
Und ist in 300 Sprachen übersetzt worden.
Mhm.
Das ist schon krass.
Geil, ne?
Ja. Machen wir noch ein paar kurze Fun Facts. Ach nee, ich wollte noch fragen, neben Weihnachtsliedern guckt man ja auch gern Filme. Und jetzt kommt dieses Phänomen. der Actionfilme an Weihnachten. Mhm. Es werden ja brutale Filme an Weihnachten immer gezeigt. Und der berühmteste ist ja wohl Stirb langsam. Mhm. Hast du da eine Erklärung für?
Ja, ich habe mich da auch immer gewundert. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mich darüber gewundert habe, war, dass an Weihnachten auch mal Highlander lief mit dem Programmankündigungstext, so dass da Unsterbliche in der Gegend rumlaufen, sich die Köpfe abschlagen, und dachte, genau, das ist das beste Ding zu Weihnachten. So. Und dann Stirb langsam, klar, wegen der Prämisse im ersten Teil, dass John, es geht ja um das Weihnachtsfest, es spielt ja um die Weihnachtstage, und irgendwie hat sich das wunderbar miteinander verbunden. Ein Mann möchte mit seiner Familie Weihnachten feiern und muss sich erstmal durch ein ganzes Hochhaus mit Terroristen prügeln und die alle töten, bis er dann Weihnachten feiern kann. Ich weiß nicht, warum das so populär geworden ist, diese Art von Blockbuster im Weihnachtsfernsehen zu zeigen. Ich glaube, es gab halt auch, da hat man drauf reagiert, auf immer mehr Leute, die halt vielleicht Kontrastprogramm brauchen oder die keine Familie haben, mit denen sie feiern können.
Ich glaube eher, dass es, also Kontrastprogramm kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube eher, dass es so eine, wie Weihnachten ja auch eine Tradition geworden ist, dass sich die Familie zu einem Zeitpunkt für einen Film alle vorm Fernseher versammeln und sich schon freuen, dieses Erlebnis jedes Jahr nochmal neu zu erleben, und zwar mit der ganzen Familie. Also neben den üblichen Klassikern, wie heißt das,
Drei Nüsse für Aschen.
Ja, ich glaube, den habe ich noch nie gesehen.
Der ist wunderschön.
Und Life of Brian kommt ja auch immer.
An Ostern.
Kommt das an Ostern?
Ja.
Ah, okay. Ah ja, klar, wegen Kreuz und so.
Ja, ja.
Und die ganzen anderen Wahnsinn.
Aber Stirb langsam ist doch kein Familienfilm, also entschuldige mal.
Nee, so alt ist er noch nicht.
Aber es ist kein Kinderfilm. Kannst jetzt
nicht. Kinderfilm ist er nicht. Das stimmt.
Nee, also jetzt läuft er eher so Harry Potter oder Kevin allein zu Hause im Fernsehen an Weihnachten. Oder immer noch natürlich Zauberer von Oz zum Glück.
Sissi gab es.
Sissi gab es
immer noch.
Ja, aber wird nicht mehr von den Öffis ausgestrahlt, weil die Rechte nicht mehr haben auf die Ausstrahlung.
Ah, Quatsch.
Ja, die haben die Lizenz nicht mehr.
Es wird kein Sissi mehr gezeigt?
Zumindest nicht von vom ersten Programm.
Ach, Quatsch.
Ja, nicht von der ARD.
In Norwegen gucken sie keine Filme. Doch, die gucken auch Filme, aber da haben sie eine ganz krasse Tradition. Die verstecken ihre Besen, weil den Mythen zufolge irgendwie die Weihnachtshexen unterwegs sind. Und damit die nicht an die Tür klopfen, verstecken die Besen. Mhm. Cool. Und weißt du, wie lange die längste Weihnachtsfeier dauert?
Ein paar Tage.
Auf den Philippinen von September bis Januar. 5 Monate. Frag mich nicht, wann die arbeiten gehen, aber es sind 5 Monate Weihnachtsparty.
Okay.
Ich habe keine Erklärung dazu.
Wusste ich gar nicht, dass es auf den Philippinen so viele Christen gibt.
Ich weiß auch nicht, vielleicht feiern sie ja auch gar nicht das Christenfest, sondern haben einfach Lust auf den Coca-Cola-Weihnachtsmann. Ich weiß es nicht. In Estland gehen sie in die Sauna wegen diesem reinigen Ritual. Und in Finnland ist er offiziell der Wohnort des Weihnachtsmannes. Nämlich am Polarkreis, und das Dorf heißt Rovaniemi.
Ja, ja.
Rovaniemi, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Holger, wir haben jetzt den 26. Dezember, und das heißt, wir sind zwischen den Tagen.
Mhm.
Und das sagt ja immer so jeder vor sich her.
Mhm.
Was heißt denn eigentlich zwischen den Tagen?
Naja, zwischen den Tagen Weihnachten und Neujahr.
Ja, das ist richtig.
Zwischen den Jahren.
Eigentlich geht der ja historisch irgendwie auf den Ursprung zurück zwischen zwei Kalendern, also zwischen dem 27., also zwischen dem 1. Januar und dem 1. Januar. Und im Mittelalter gab es den 1. Januar nicht überall als Jahresbeginn. Zum Beispiel in manchen Regionen war das halt Weihnachten, in manchen Regionen erst der 25. März oder erst an Ostern begann das neue Jahr. Und als er sich langsam durchgesetzt entstand so eine Art kalenderlose Übergangszeit. Und die hat man halt zwischen zwei Zeitrechnungen gelegt, und deshalb heißt das zwischen den Tagen.
Zwischen den Tagen oder zwischen den Jahren?
Nee, es heißt tatsächlich zwischen den Tagen, und das ist auch kirchlich mal wieder, wie so vieles in unserem Leben kirchlich belegt, das ist die Zeit zwischen zwei Hochfesten, also zwischen Weihnachten, der Geburt Christi, und dem Neujahr halt, der Erscheinung des Herrn. Also es war so eine Phase ohne religiöse Pflichten, also da konnten sie die Sau rauslassen. Und heute heißt zwischen den Tagen einfach nur, ja klar, Entschleunigung, Urlaub, weiß ich nicht, mit Freunden, Verwandtschaft, Eltern treffen und einen Rückblick halten aufs vergangene Jahr und nochmal auf den Weihnachtsmarkt gehen.
Gott.
Ja, es ist halt so. In anderen Volksvorstellungen ist es ja auch so, also ganz früher war es ja so, dass die auch Rauhnächte hießen, irgendwie so mystische Nächte außerhalb der Zeit. Mhm. Also zwischen den Tagen ist so eine schwebende Zeit. Man weiß nicht, welcher Tag ist. Ist auch wurscht, weil man ist noch vollgefressen vom Weihnachtsfest und wartet auf Silvester, wo man dann wieder saufen kann und dann geht's erst ins neue Jahr.
Irgendwie. Genau, und dann ist die Weihnachtszeit ja auch erst am 6. Januar dann vorbei.
Warum?
Ja, dann Heilig-Dreikönigsfest. Das ist sozusagen dann offiziell das Ende der Feierlichkeiten bedeutet.
Ach krass.
Ja, wenn die dann beim Jesuskind waren und ihre Geschenke da gereicht haben.
Okay. Aber wir haben ja erst den 26. Gehen wir noch ganz kurz auf Silvester ein.
Oh yeah, Silvester steht vor der Tür.
Silvester, wie war und ist eigentlich immer so dein Silvester?
Silvester damals war, da gab es Fondue oft und auch ein bisschen was spielen, Tischfeuerwerk, Dinner for One gucken und dann draußen vielleicht ein bisschen krachen oder so. Also ich nicht, weil ich habe Angst vor diesen Feuerwerkskörpern. Ich habe dann immer diese Sachen angezündet, die irgendwie die Kreisel, die dann in die Luft gehen oder so. Und seit etlichen Jahren, seit fast 30 Jahren ist das so, dass unser gemeinsamer Freund Dirki, Grüße gehen raus an Dirk, ey, Dirk.
Grüße gehen raus.
Der hat ja an Silvester einmal Geburtstag. Und da gibt's dann immer so ein Stell-Dich-Ein, wo man entscheiden kann, ist man schon ab nachmittags beim Dirki und der Familie und feiert quasi nur seinen Geburtstag oder bleibt man dann auch da bei der Gesellschaft in der Wohnung bis zu Silvester und darüber hinaus. Und das ist auch immer sehr, 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 sehr schön.
Das ist wirklich richtig, richtig krass.
Ja. Ja. Das sind immer so die schönsten Silvesterfeiern mit den Freundinnen und Freunden, alle zusammen und Kinder sind auch immer mehr dabei und da ist das ganze Haus voll. Das ist immer so, wenn ich an Silvester denke, denke ich daran und dann manchmal noch in Ehrenfeld bei Freundinnen und Freunden, dann später noch um 2 oder 3 noch ein bisschen tanzen in der Wohnung und dann geht man ins Bett, wenn dann irgendwie die Sonne schon langsam aufgegangen ist.
Ja, das hieß ja früher beim Dirki immer Bockwurst, oder heißt es immer noch Bockwurstfest?
Ja.
Weil es früher diese wirklich, die ja Gott sei Dank abgeschafft hat, diese ekelhaft dicke Bockwurst gab, die wirklich so scheiße schmeckte. Also, und Dosenbier gab's. Aber diese Bockwurst war, boah. Und ich kann mich bei Dirki noch erinnern, wenn man dann, der fängt ja meistens so um 14 Uhr an.
Ja.
Wenn man wirklich um 14 Uhr da ist, dann ist es mir diverse Silvester wirklich passiert, dass ich Mitternacht nicht erlebt habe, sondern einfach dann irgendwann um, keine Ahnung, um 23:30 oder so gesagt habe, ich muss nach Hause und stand dann auf einmal Mitternacht entweder auf irgendeiner Brücke in der Bahn und habe da Silvesterkracher gesehen, weil die Bahn irgendwie anhielt, oder ich stand auch schon mal nachts um 12 Uhr in der Dönerbude und habe einen Döner bestellt und draußen wurde Mitternacht geläutet und alle feierten und ich wollte nur einen Döner haben.
Oh weh. Nee, das habe ich nie gemacht. Ich war einmal, glaube ich, irgendwie oder zweimal mit Leuten vor, weiß nicht, 25 Jahren oder so draußen auf der Straße an Silvester. Oder ich war noch nie auf der Brücke in Köln irgendwo gestanden, habe mir das angeguckt. Mir war das dann zu viel Gewusel. Magst du da lieber eher ein bisschen beschaulicher und... Also nochmal bei Dirk und Astrid zu Hause, die wohnen halt sehr hoch und dann hat man einen wunderschönen Ausblick Mitternacht auf die Skyline von Köln und kann das Feuerwerk richtig schön gucken. Das ist wunderbar.
Früher war es bei mir so, wir haben ja auch mal diese Partys ausprobiert. Man kennt das ja mittlerweile, ist ja sehr ausgeufert, dass man in einen Club geht, da zahlt man 65 € Eintritt.
Boah, nee.
Und kann angeblich frei trinken und so. Dann, das fand ich immer... Ich glaube, ganz am Anfang fand ich es einmal oder zweimal spannend und dann habe ich es komplett boykottiert, weil es einfach so eine Scheiße ist, weil du kriegst die letzte Plörre zu trinken und kriegst vielleicht in manchen sogar nur ein gratis Sekt. Und
ja.
Nee, da ist bei Freunden mittlerweile echt viel, viel, viel schöner. Ihr Lieben, wir wünschen euch, dass ihr Spaß hattet, jetzt dieses Jahr über mit uns beiden bei Backstage Burner. Auch wünschen wir euch natürlich ein frohes, neues 2026. Dass ihr ein schönes Silvester habt und also wir werden eins haben, aber wir sind bei Dirki, ne?
da werden wir uns sehen und euch hoffentlich auch irgendwie im neuen Jahr über den Weg laufen. Wir bedanken uns sehr, dass ihr uns die Treue gehalten habt, das ganze Jahr durch. Wir haben jetzt eben fast 30 Episoden dann durchgehauen und ich hoffe, ihr hattet bei allen fast 30 Episoden eine Menge Spaß dabei, konntet ein bisschen was mitnehmen oder auch nicht. Und ja, wir hoffen, dass das neue Jahr 26 ja, mit einigen sehr schönen Sachen aufwarten wird und weniger katastrophal wird wie dieses Jahr.
Ja, das wünschen wir uns tatsächlich alle, dass die Welt wieder alles ein bisschen schöner wird, vielleicht auch durch Backstage-Burner. Und damit freuen wir uns natürlich wie immer wieder auf Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das kostet euch nichts, aber es hilft uns bei unserer Reichweitenerkennung. Und wenn ihr Daumen da lasst und Likes, das wäre wunderbar. Einfach nur, damit wir sehen, unsere kostenlose Arbeit wird geschätzt, außer dass ihr sagt, wir hören euch gerne. Das freut uns natürlich am meisten. Deshalb sagen wir mit einem fröhlichen und leicht sentimentalen Blick ins Jahr 2026. Tschüss, ihr Lieben. Wir freuen uns auf euch im neuen Jahr. Bis dann.
Bye-bye.
Bye-bye.
Backstage Burner. Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.